Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Stellt euch mal vor, weiße Salzkruste bis zum Horizont. Darüber strahlend blauer Himmel. Kein Mensch zu sehen erstmal, kein Haus, kein Nichts. Nur ihr und diese riesige, riesige Salzwüste. Jan Hörster, der ist durch so eine Salzwüste durchgefahren in Bolivien mit seinem Fahrrad. Und das ist bei weitem nicht die einzige krasse Landschaft, die Jan in den letzten 2 Jahren gesehen hat. Nach seiner Ausbildung hat er sich nämlich sein Bike geschnappt, ist nach Alaska geflogen und dann runtergeradelt nach Argentinien. Ein bisschen über 380 Tage hat er auch dafür gebraucht, aber er hat auch rund 20.000 Kilometer dabei zurückgelegt. Seit letztem Jahr ist er jetzt wieder da, studiert jetzt Umwelttechnik. Jan, diese Riesentour von Alaska bis nach Argentinien, rund 20.000 Kilometer. Wie viele Fahrräder hast du dabei verbraucht, sag's ehrlich?
Ich habe nur ein Fahrrad benötigt. Ich bin mit dem Fahrrad oben in Alaska gestartet und bin die gesamte Strecke runtergefahren bis Buenos Aires, Argentinien, mit dem gleichen Fahrrad. Sogar der Vorderreifen, der Mantel ist immer noch der, den habe ich auch heute noch auf dem Fahrrad drauf. Mit dem bin ich eben auch in Alaska gestartet.
Okay, aber war das ein besonderer Reifen oder auch ein besonders stabiles Fahrrad, dass das so lange durchgehalten hat?
Also natürlich ist es ein stabiles Fahrrad, es ist ja ein Stahlrahmen. Einfach aus dem Grund, weil man den zwischendurch, wenn mal eine Panne ist, also im Sinne von einem Rahmenbruch, den kann man ganz einfach schweißen, im Gegensatz zum Alurahmen. Es ist eine 14-Gang-Nabenschaltung, die sehr robust ist. Ist dafür ausgelegt.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, den Stahlrahmen hätte man schweißen können, wenn du Pannen gehabt hättest. Ist das denn vorgekommen und hast du es dann selber repariert oder wie hast du es gemacht?
Also mit dem Fahrrad selber habe ich keine großen Probleme zwischendurch gehabt. Es waren nur kleine Pannen dazwischen. Da ist mal am Gepäckträger eine Schweißnaht gebrochen, die habe ich dann geschweißt. Ich habe einmal hinten den Mantel ausgewechselt. Natürlich ein bisschen zwischendurch mal die Ritzel gewechselt, Kette gewechselt. Aber wirklich was Schlimmes war nie mit dem Fahrrad.
Gut, das sind ja echt auch so Sachen, die man sogar im normalen Straßenverkehr, wenn man einfach nur zur Uni fährt oder so, auch ab und zu mal machen muss. Ja. Also okay, also dein Fahrrad hat gut durchgehalten, aber wie war das denn mit dir? Was tat so am meisten weh? War es eher so der Po oder waren es die Beine? Was schmerzte am meisten?
Der Start ist schon ziemlich schwierig. Ich war leider zu Beginn noch krank, auch kurz vor der Reise. War einfach nur erkältet, aber dadurch war ich nicht wirklich sonderlich in Form und so waren die ersten, ich sag mal, 2, 2,5 Wochen oben im bergigen Alaska auch ziemlich anstrengend. Man hat abends durchaus mal Muskelkater gehabt, aber das schleift sich alles ein. Der Körper gewöhnt sich daran und dann geht das von alleine nachher.
Okay. Aber wie viele Kilometer hast du denn so pro Tag gemacht?
Also im Schnitt habe ich so ungefähr 70 bis 75, vielleicht auch mal 80 gemacht. Es gab aber auch Tage, wie zum Beispiel in Belize, wo es wirklich flach ist wie ein Suppenteller. Da bin ich dann bis zu 160 Kilometer am Tag gefahren. Aber das war wirklich eine Ausnahme.
Hast du dir das denn vorher so vorgenommen? Also zum Beispiel gedacht, ich muss an dem Tag an diesem Ort ankommen? Oder hast du eher gesagt, ich will mir auch in Ruhe die Orte so ein bisschen angucken? Oder ging es doch eher ums Kilometer abreißen? Wie war da dein Plan?
Also um eins geht es auf jeden Fall nicht, ums Kilometer abreißen auf so einer Tour. Das war immer unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel oben in Alaska, Kanada unterwegs war, dann konnte man ja einfach fahren, bis es dunkel wurde. Und dann hat man rechts oder links neben der Straße sein Zelt aufgebaut und alles war gut. Wenn man durch unsichere Länder fährt, wie in Zentral- oder Südamerika, dann ist es so, dass ich mir das schon mal ausgeguckt habe, bis wohin fahre ich heute, damit ich definitiv eine sichere Unterkunft habe. Egal ob Hostel oder vielleicht irgendwo bei der Feuerwehr oder Polizei unterkommen, wie auch immer. Nur, dass man was Gesichertes hat und nicht irgendwo abseits der Straße, neben der Straße sein Zelt aufschlagen muss, in Mexiko zum Beispiel.
Wenn ihr jetzt denkt, wie teuer waren das eigentlich, wie hat er sich das geleistet? So rund 7.000 Euro hat die Reise Jan gekostet. Dafür hat er aber auch mehrere Jahre gespart vor der Reise, um die Kohle eben zusammenzukriegen. Aber er hat während der Reise auch viel sparen können, weil er eben nur manchmal im Hotel übernachtet hat oder im Hostel besser gesagt und sonst bei vielen freundlichen Leuten. Wieso eigentlich Amerika? Warum hast du dir gerade diese Strecke ausgesucht?
Weil mich das einfach interessiert hat, ganz oben in Alaska zu starten. Da, wo Bären rumlaufen, Elche, das reizt mich einfach. Jeder hat dieses Bild vom arktischen Alaska vor Augen, diesem wilden Raun. Und dann auch die Länder Mexiko, also Zentralamerika, diese Kontraste innerhalb der gesamten Route sind so interessant. um dann später in Südamerika dieses extrem traditionelle und so weiter, das wollte ich einfach erleben. Und das bietet sich an auf dieser Tour.
Du hast jetzt schon gesagt, da auch diese Tierwelt hat dich so ein bisschen interessiert. Bist du irgendwelchen wilden Tieren auch begegnet auf deiner Reise?
Also ich bin in Alaska sehr vielen Bären und Elchen begegnet. Vor allen Dingen die Bären sind natürlich interessant, die Begegnung.
Da muss man aufpassen, oder? Also muss man sich so ein bisschen an Verhaltensregeln halten, oder?
Durchaus. Also zum Beispiel beim Zelten ist es so, dass man abends all seine Essenssachen in eine Tasche reinpackt. Auch die Zahnpasta muss da am besten mit rein. Und dann nimmt man sich ein Seil und zieht diese Essenstasche ungefähr, ich sag mal, 200 Meter entfernt vom Zelt dann auf einen Baum hoch, damit der Bär da einfach nicht rankommt und damit man den Geruch vor allen Dingen nicht am Zelt hat und die Bären eben entsprechend anlockt.
Du sagst jetzt, du hast da im Zelt geschlafen, aber wo hast du denn sonst übernachtet? Also du hast vorhin auch schon mal gesagt, auch manchmal bei Leuten bist du untergekommen, richtig?
Ganz oben im Norden war es natürlich meistens das Zelt und bei den Amerikanern, also Washington, Oregon, Kalifornien, bin ich sehr viel eingeladen worden. Ich bin sehr viele Familien eingeladen worden. Es war einfach oft so, dass wenn ich auf dem Campground raufkam, dass man mit den Leuten ins Gespräch kam und die einen die Adresse von denen genannt haben, wenn man dann dort vielleicht in den nächsten Wochen vorbeigefahren ist. Und die haben einem einfach die E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer gegeben und gesagt, ja, wenn du in der Nähe bist, ruf uns einfach mal an, kontaktiere mich 2-3 Tage vorher. Dann kannst du bei uns unterkommen. Das ist immer sehr spontan von denen gewesen. Also man könnte denken, das ist nicht ernst gemeint, aber es war immer ernst gemeint. Und das hat immer geklappt. Wenn ich vorher gesagt habe, ich wäre in 2-3 Tagen in der Stadt, dürfte ich bei euch unterkommen. Ja, und wenn man dann einen hatte, dann wurde man teilweise wirklich zu den nächsten weitergeleitet, zu Freunden oder Verwandten. Und ich musste da recht selten mein Zelt aufschlagen. In Zentral- und Südamerika war es dann nachher ein bisschen anders. Da bin ich hin und mal wieder dann auch in ein günstiges Hostel gegangen. Was aber auch eine gute Anlaufstation ist, sind immer Feuerwehrstationen. Ich selber bin hier auch in Deutschland Feuerwehrmann. Also ich habe oft gefragt an der Feuerwehrstation, ob ich dort in der Nähe am Gebäude mein Zelt aufschlagen dürfte. Und das ist nie passiert, dass ich dort mein Zelt aufgeschlagen habe, sondern die haben mich immer mit reingenommen. Entweder ich durfte meine Matratze irgendwie im Mannschaftsraum ausbreiten oder mir wurde sogar ein Bett angeboten dort. Polizeistation ist auch immer eine sehr gute Möglichkeit. Rotes Kreuz gibt es zum Beispiel auch in Costa Rica. Cruz Roja nennt sich das dort. Ich wurde von Mönchen in Argentinien eingeladen, dort zu übernachten. Ich habe in Schlossereien mein Zelt aufgeschlagen, weil es einfach keinen anderen Platz gab, um vor den Regen sich zu flüchten. In Peru ist es vorgekommen, dass ich eingeladen wurde, in einer Lehmhütte zu übernachten. Das sind auch Begegnungen, die einen einfach prägen. Also
jetzt sagst du ja bei der Feuerwehr, aber du bist natürlich auch Feuerwehrmann, ne? Also
ich bin Feuerwehrmann,
wenn
ja.
Ich jetzt da hinkommen würde und sagen würde, schönen guten Tag, bei der Feuerwehr könnte ich hier mein Zelt aufschlagen. Meinst du, die würden einen ähnlich freundlich empfangen?
Ja, würde man. Also würde man genauso angenommen werden. In Zentralamerika ist es sehr verbreitet, dass Radreisende dadurch durchaus unterkommen dürfen.
Tja, also wisst ihr Bescheid. Einfach mal bei der Feuerwehr anfragen. Das ist offenbar in manchen Ländern in Zentralamerika gar kein Problem. Jan, du bist durch die Salzwüste gekommen, durch Dschungel und durch sehr, sehr viele unterschiedliche Länder und Regionen. Du hast eben schon erzählt, dass du von vielen Menschen sehr, sehr freundlich aufgenommen worden bist, dass viele dir auch zum Beispiel in den USA angeboten haben, dass du bei ihnen übernachten kannst. Aber gab es auch mal Momente, wo es gefährlich wurde? Also in einigen der Länder, durch die du gefahren bist, also du bist zum Beispiel durch Mexiko oder durch Honduras gekommen. Da gibt es ja auch Regionen, die als nicht sicher gelten. Wie war das?
Also ich hatte auch sehr Bangen, als ich die Grenze nach Mexiko übertreten habe, weil man natürlich dieses Klischeehafte hat, Mexiko ist gefährlich und so weiter. In Mexiko selber habe ich nicht eine gefährliche Situation gehabt mit den Leuten. Mal ganz abgesehen von dem Verkehr natürlich, der in ganz Zentral- und teilweise auch Südamerika sehr heftig ist. Was das einzig wirklich Gefährliche auf der Reise ist.
Weil die Leute fahren wie die Berserker?
Richtig. Also zum Beispiel El Salvador, Honduras sind natürlich Länder, die gefährlich sind, ja. Aber nur so lange, wie man so gewisse Grundregeln nicht einhält. Und dazu gehört zum Beispiel nicht in der Dunkelheit Fahrrad fahren, nach Möglichkeit immer einen sicheren Platz haben zum Übernachten. Was ich eben sagte, irgendwie immer bei Leuten übernachten, Feuerwehr, Polizei, wie auch immer, dann ist man, ich sag mal, in 95% der Fälle sicher.
Lass uns so ein bisschen über die Vorbereitung sprechen für die Tour. Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Abschnitt vor dir hattest wie diese Salzwüste, da musstest du ja auf jeden Fall genügend Wasser mitnehmen, ne? Wie hast du dich dann auf solche Abschnitte vorbereitet?
Also Peru, Bolivien sind Länder, wo natürlich auch Strecken vorkommen, die zum einen schwierig sind, weil Schotterstraße und einfach, weil wenig Versorgungspunkte sind, wo man mal einkaufen gehen kann und so weiter. Größtes Problem ist natürlich Wasser. Das muss man einfach in Bolivien zum Beispiel in sehr vielen Flaschen mitschleppen. Also ich habe da dann durchaus mal meine 12 Liter Wasser mitgeschleppt. In mehreren Flaschen, in solchen Wassersäcken, sage ich mal, die ich mir hinten auf den Gepäckträger geschnürt habe. Und ansonsten essenstechnisch einfach Dinge mitnehmen, die einen satt machen und die lange haltbar sind natürlich. Dazu gehört zum Beispiel Pasta, also Nudeln. Ich weiß nicht, wie viel Nudeln ich auf dieser Reise gegessen habe. Ganz einfach, weil es satt macht, weil es nahrhaft ist.
Okay, du hast jetzt gesagt, du hattest unter Umständen 12 Liter Wasser dabei. Du hattest auch noch ein Zelt dabei. Was war denn sonst noch so in deinen Gepäcktaschen? Was musst du auf jeden Fall mit?
Also es war natürlich eine Menge Kleidung dabei. Ich hatte ja Kleidung für sehr kalte Temperaturen in den Bergen bis hin zu den Tropen, alles dabei in den Taschen. Dann war noch ein Kocher dabei, um sich auch mal, also ein Benzinkocher, damit man abends mal eine warme Mahlzeit essen kann, wie zum Beispiel eben Nudeln. Und da war natürlich noch einiges an Werkzeug, um das im Fall der Fälle eben das Fahrrad zu reparieren. Ein paar Ersatzteile hatte ich auch dabei.
Karten oder bist du per GPS gefahren oder wie hast du das gemacht?
Ich habe immer eine Papierkarte dabei gehabt.
Ah, oldschool.
Oldschool, genau. Wobei das mit GPS über Smartphone, wohlgemerkt Smartphone, sehr gut geklappt hat. Selbst in der Wüste konnte ich mich damit navigieren.
Ah, oh, super, okay. Und gab es irgendwas, was du vergessen hast, wo du dann auf der Reise gedacht hast, oh Mann, ich habe die Sonnencreme liegen lassen oder so?
Das ist ja eine Sache, die kann man ja auch nicht vor Ort kaufen.
Die muss man auf jeden Fall in Litern mitnehmen.
Ja. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe nichts vermisst. Ich hätte, würde ich die Reise jetzt nochmal machen, würde ich von Anfang an weniger mitnehmen. Also ich habe in Kanada, nachher auf Vancouver Island, eine ganze Menge zurückgeschickt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das nicht gebraucht habe. Wie zum Beispiel eine Tasse. Also ich habe sie bis dahin dann nie gebraucht und dann habe ich gesagt, die schicke ich jetzt nach Hause. Da waren noch einige andere Sachen, einiges an Kleidung, was ich nicht gebraucht habe. Und nee, also ganz im Gegenteil. Ich würde weniger mitnehmen. Gar nichts.
Okay. Und wie sieht dein Plan für die Zukunft aus? Willst du jetzt nochmal so eine lange Tour machen oder sagst du jetzt erstmal, es reicht, ich bleib jetzt erstmal daheim?
Ich habe im Sommer Semesterferien, dadurch, dass ich eben Student bin, habe da natürlich auch schon eine Tour geplant. Und zwar wird es nach Kenia gehen. Ich fliege dann von Hamburg nach Nairobi in Kenia und von dort aus geht es dann mit dem Fahrrad durch Kenia, Uganda und höchstwahrscheinlich auch Ruanda und Tansania.
Kenia, Uganda und vielleicht auch Ruanda und Tansania, das sind die neuen Pläne von Jan Hörster. Der ist vorher schon von Alaska nach Argentinien geradelt, 20.000 Kilometer in etwas über 380 Tagen. Jetzt studiert er Umwelttechnik, aber diese Leidenschaft fürs Reisen, die ist natürlich geblieben. Haben wir drüber gesprochen und das Interview mit Jan, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielleicht denkt ihr jetzt, Mensch, sowas Ähnliches habe ich ja auch schon mal gemacht. Vielleicht habt ihr auch eine außergewöhnliche Reise gemacht oder ihr seid vielleicht gerade noch unterwegs in der Welt, da wo es gerade irgendwie brennt oder was passiert. Ihr seid vielleicht in Venezuela und kriegt da die Wirtschaftskrise mit. Oder vielleicht habt ihr auch einfach in Kenia Tuk-Tuks repariert. Oder ihr hütet gerade in Finnland Rentiere. Oder ihr habt in Kambodscha eine Ausbildung zum Koch gemacht. Oder vielleicht wollt ihr auch im Sommer nach Österreich und da auf der Alm helfen. Wenn ihr sowas oder auch was ganz, ganz anderes im Ausland erlebt habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Wir haben richtig Bock auf eure Geschichten und ich würde mich super freuen, wenn wir uns dann hier on air hören und ihr mir nochmal davon erzählt, was ihr da erlebt habt oder was ihr da machen wollt. Schreibt uns eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.